Heute im Podcast der Marketing- und Sales-Experte Robert Klipp von der Agentur My Best Concept.
War ein ganz normaler Tag. Ich bin ins Gym gegangen und wollte ich unbedingt noch eine Anzeige raus haben. Hab die Anzeige geschrieben, hab auf Start gedrückt, war eine Stunde trainieren, bin zurückgekommen und hab 5.000 Euro verbrannt.
Willkommen bei Normal Gets You Nowhere. Mein Name ist Melvin Lamberti und ich treffe mich regelmäßig mit inspirierenden Menschen, die mir von ihren persönlichen Meilensteinen berichten und erzählen, was sie antreibt. Außerdem teile ich in diesem Podcast meine eigenen Gedanken zu diversen Themen, die mich und vielleicht auch dich beschäftigen. Das Gespräch soll dich inspirieren, dass auch du deinen individuellen Weg gehst. Also, viel Spaß mit dem Podcast. Normal Gets You Nowhere, Folge 16, heute mit Robert Klipp von My Best Concept. Robert, schön, dass du da bist.
Schön, dass ich hier sein darf.
Ja, freut mich sehr. Robert, du bist Unternehmer, Geschäftsführer von My Best Concept und von einer weiteren Firma, da kannst du gleich mehr zu erzählen. Bist Marketer und Marketing-Experte, ne, das ist für manche vielleicht nochmal greifbarer als Marketer oder Marketier. Speaker, bist 34 Jahre alt und kommst aus Bochum? Oder bist nach Bochum gezogen? Ja,
gebürtig komme ich aus Wattenscheid.
Ach was,
ja, Wattenscheid 09. Da gibt es eine klare Differenzierung im Ruhrgebiet.
Ja. Wir haben uns kennengelernt auf der Vertriebsoffensive 2020, glaube ich. Also du bist im Team von Dirk Kräuter. Und ich erinnere mich noch, ihr habt dann My Best Concept, die Marketingstrategie vorgestellt. Und ich war dann bei dir am Stand. Und dann haben wir ein bisschen drüber diskutiert. Und du hast gesagt, ey, dieses Thema, was ihr macht, Sneaker, finde ich richtig gut. Ich möchte das mit euch machen. Und ich natürlich als kritischer Kunde habe dann erstmal gedacht, gut, das sagt er wahrscheinlich jedem. Und habe dann gesagt, okay, wir machen das mit dir, mit euch, aber nur, wenn du das Projekt selber machst. So sind wir dann zusammengekommen. Dann warst du auch mal hier schon in Hamburg im Showroom. Und ja, jetzt freut es mich, dass du hier bist im Podcast. Und erzähl mal, was macht ihr bei My Best Concept? Was ist da so deine Funktion?
Also wir helfen dem so mittelständischen Unternehmen und Brands, die ich einfach cool finde, dabei online Kunden zu gewinnen. Also wir monetarisieren das. Ich schreibe immer so schön, wir verkaufen Wachstum.
Genau, das ist ja auch in deiner Insta-Bio stehen. Ja. Ich verkaufe Unternehmenswachstum.
Richtig.
Das ist so der Slogan. Und was kann sich jetzt so der Laie alles darunter vorstellen? Also wie generiert ihr dann das Wachstum?
Also wir sind ziemlich gut da drin, Unternehmen, die irgendwie offline ein Produkt haben, was sich offline über den Vertrieb schon verkauft, das online darzustellen und damit ja, eine Lead-Generierung zu machen, das heißt Neukunden über das Internet zu gewinnen. Und zwar, würde ich sagen, jetzt in den letzten Jahren auf einem ziemlich professionellen Level. Also nicht so wie die ganzen da draußen, die immer so schön sagen, ja, ich besorge dir 300.000 Euro in 3 Tagen ohne 1 Cent Werbebudget.
Was auch gut klingt.
Ja, klingt geil, oder? Klingt gut, aber wenn du mit einem mittelständischen Unternehmer zusammenarbeitest, der guckt dann doch schon mehr auf die Zahlen und dann findet der auch ganz schnell heraus, dass das, was da so häufig in der Werbung gezeigt wird, was auch immer mehr geworden, das einfach nicht der Realität entspricht. So. Es gibt geile Projekte, die man auch richtig, richtig groß machen kann. Nur die Arbeit ist in so einem Claim, der sich gut anhört, die Arbeit wird da nicht so wirklich deutlich. Und ohne einen Cent Werbebudget, das funktioniert in den seltensten Fällen, wenn du irgendwo anders schon sehr gute Reichweite erzielt hast.
Ja, ja, also kann man sagen, ihr seid eine seriöse Online-Marketing-Agentur, vor allem Performance-Marketing im B2B-Bereich.
Ja, und ein paar E-Commerce-Shops haben wir auch. Mhm. Aber Schwerpunkt ist wirklich der klassische B2B-Mittelstand. Ich sag mal, so ab 40, 50 Mitarbeitern aufwärts. Mit Konzernen oder so wollen wir wenig zusammenarbeiten, weil da einfach die Entscheidungswege, also wir sind in so einem volatilen Markt, ja, täglich ändern sich da die Gegebenheiten. Dann funktioniert mal eine Werbeanzeige richtig gut und dann 3 Tage später ändert Meta irgendwie den Algorithmus und dann funktioniert es halt wieder nicht. Und bis das in den Konzernen durch alle Abteilungen einmal durchregiert wurde, bis die Anzeige dann wieder live geht, das ist mir einfach zu langsam. Also wir sind eher so die Pragmatiker, die das machen, was halt funktioniert und man dann auch schnell auf den Markt und seine Gegebenheiten ja, reagieren sollte.
Ja, und du bist ja jetzt seit 5 Jahren im Team von Dirk Kräuter. Dirk war ja auch bei uns im Podcast, also für alle, die jetzt zuhören und sich fragen, wer ist überhaupt dieser Dirk? Können sich natürlich da die Folge, ich glaube es war Folge 9 oder Folge 10, anhören. Genau, du bist seit 5 Jahren da, bist jetzt Geschäftsführer von My Best Concept, also von einer der Firmen. Erzähl mal den Zuhörenden und mir, was von deiner unternehmerischen Reise bisher. Also was hat sich so in den 5 Jahren getan? Wo bist du gestartet, dass du jetzt dahin gekommen bist?
Also der Ursprung ist im Maschinenbau tatsächlich. Also ich habe an der Roni Bochum ganz klassisch Maschinenbau studiert mit dem Schwerpunkt, das hieß damals so Industrial Sales Engineering and Product Management. Da war so ein völlig neu akkreditierter Studiengang und da habe ich mich eingeschrieben, weil ich mich das Thema Sales auch irgendwie da ein bisschen gereizt hat. Und dann habe ich sehr schnell festgestellt, dass Deutschland und der speziell jetzt auch der Mittelstand super innovative und sehr, sehr gute Produkte anbietet, das Marketing dahinter aber einfach nicht mehr zeitgemäß ist. So, und ich habe im Studium, habe ich so mein Studium mit Online-Marketing finanziert und wollte auch einen Doktor machen. Alles hat so seine Bahn gelaufen und dann habe ich so eine entscheidende Klausur damals nicht bestanden. Das war Fluch und Segen zugleich, ja. Durch so eine richtig dumme Aktion. Und habe dann ja abends ein Video von Dirk Kräuter gesehen. Und da kam meine damalige Freundin so ins Zimmer und hat gefragt, hey, woher kennst du eigentlich Dirk? Und ich so, woher kenne ich Herrn Kräuter? Ja, ich gebe doch Nachhilfe in Deutsch. Ich so, ja, hast du gesagt, Dirk Kräuter klingt ziemlich deutsch, der Name. Nein, Dirk Kräuters Frau. Ich so, nee, Dirk sitzt in Bochum? Ja, Dirk sitzt in Bochum. Ja, organisier mir mal einen Kaffee trinken, ich muss das jetzt machen. So, weil das ist so klassisch, ja, du Studium, ja, fast vergeigt. Es war eine Klausur vom Master, alles war geschrieben, der Doktorandenvertrag, alles war da. Ich musste diese Klausur bestehen, habe sie nicht bestanden, weil ich die Kurzfragen ausgefüllt mit nach Hause genommen habe. Disclaimer. Ja, also ich habe die ausgefüllt und habe einfach gesagt, okay, ich packe die ein und nehme die mit nach Hause. Und dann kam es zu diesem Kaffeetrinken und dann habe ich am Ende meine Bewerbung rausgeholt und habe gesagt, ich will für dich arbeiten. So, immer im Hinterkopf auch, irgendwann auch mit dir arbeiten. So, dieses Angestelltenverhältnis war nie wirklich mein Ding. Wusste ich auch schon vorher. Also, und dann hat sich einfach diese Situation ergeben.
Also du hast dann deinen Master am Ende nicht fertig gemacht?
Nee.
Genau, okay. Nee, wollte ich jetzt nur fragen, weil ich sehe da so eine Parallele. Wenn man sich dann irgendwann die Frage stellt, selbst wenn es dann nur noch eine oder drei Klausuren sind oder so.
Ja.
Also wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich das wirklich, dieses Zertifikat am Ende brauche, wenn ich jetzt weiß, was ich machen möchte und es dafür offensichtlich nicht brauche? Also das schon mal sehr sympathisch. Und du hast gesagt, du hast im Studium schon oder du hast dein Studium schon durch Online-Marketing finanziert. Was hast du da gemacht?
Das war ein digitales Informationsprodukt. Ich habe im Prinzip eine Liste erstellt an Unternehmen im Maschinenbau im Ruhrgebiet die Stellen ausschreiben. Und im Studium war es häufig so, dass du hast ja mal ein Praktikum gemacht oder ähnliches, aber dann bist du mit deinem Maschinenbaustudium fertig und weißt gar nicht, wo sollst du hin? So. Und ich habe dann Recherche gemacht, habe mir dann so eine Virtual Assistance geholt, die Recherche dann auch weitergemacht hat. Dann habe ich mir so ein PDF erstellt, bin auf Fiverr gegangen, habe mir das setzen lassen, so dass das auch vernünftig aussieht, weil in Design bin ich nicht gut. Und dann sind wir los und dann habe ich Ads geschaltet auf die Universitäten und die Studiengänge im Ruhrgebiet und habe dann für so eine Liste 50 Euro genommen.
Das ist richtig gut.
Ja. Hat sich auch 10.000 Mal verkauft tatsächlich.
Echt?
Ja.
Das ist richtig geil. Also
damals war das, waren die CPCs, also die Kosten für einen Klick, die waren dann auch noch super niedrig. Da konnte man das schon sehr gut machen. Jetzt mittlerweile, ja, ist so ein 50-Euro-Produkt, gut, das ist jetzt ein digitales Produkt mit 100% Marge im Prinzip. Das funktioniert jetzt auch noch, aber wenn du so einen Average Order Value, also einen durchschnittlichen Warenkorbwert in so einem Shop hast, dann solltest du schon zusehen, dass aufgrund der steigenden Preise auch der durchschnittliche Warenkorbwert auch steigt, damit das richtig Spaß macht, ne?
Und das war für dich aber rein Studium finanzieren und jetzt nicht auf lange Sicht da irgendwie voll das Info, voll die Info-Company irgendwie draus zu bauen und das Ganze auszuweiten?
Nee, war von Anfang an nicht. Ich wollte immer mit dem Mittelstand arbeiten und wollte dann auch irgendwie dieses Studium auch ein bisschen nutzen zumindest. So. Heute, wenn ich heute mit einem Maschinenbauer zusammen am Tisch sitze und wir über seine Online-Marketing-Strategie sprechen und über Budgetpläne sprechen und er dann anfängt, über sein Produkt zu sprechen, sprechen wir die gleiche Sprache. Es ist also nicht dieses Marketing-Blabla, was man da draußen immer wieder hört, so, sondern das hat mir wirklich das Studium auch gebracht, so die beide Welten zu verstehen.
Der Ingenieur
spricht ja,
dann.
Genau.
Ja,
genau.
Und okay, dann hast du dir Kräuter kennengelernt, hast gesagt, alles klar, ich lass das jetzt mit dem Studium. Hier wird es auf jeden Fall schnell nach vorne gehen. Und wie ist es dann weitergegangen? Also wie bist du gestartet?
Um ehrlich zu sein, hatte ich auch nicht so wirklich eine Wahl, weil Studentenjob verloren, der war auch befristet und so. Es war einfach richtig scheiße. So, Situation war richtig scheiße. So, und dann habe ich es halt gemacht. Habe dann angefangen als Praktikant. Das war so der erste Job. Mitarbeiter, das waren damals 4 Leute. Ich war der Praktikant. Und dann hat sich herausgestellt, hey, Dirk gründet mit einem Geschäftspartner eine Online-Marketing-Agentur. Genau in der Zeit, in der ich mich da halt beworben habe. So, habe dann erstmal 1,5 Jahre Werbeanzeigen geschrieben. So, irgendwann dann Projektleiter. Dann ist einer der, es waren damals 2 Geschäftsführer, dann ist einer raus, dann bin ich COO geworden, also für das operative Geschäft war ich verantwortlich. Dann ist der andere gegangen. Und dann bin ich in die Geschäftsführung. So, dann hat irgendwann noch einer der Gesellschafter seine Anteile verkauft und in dem Moment habe ich mich dann eingekauft.
Okay, jetzt bist du also Gesellschafter und Geschäftsführer.
Richtig.
Des Unternehmens. Und ihr macht hauptsächlich B2B, hast du ja gesagt, ein bisschen B2C, also Business to Business.
Ja.
Und da wäre, glaube ich, nochmal interessant, auch zu erläutern, wo ist überhaupt der gravierende Unterschied? Also auch im Marketing, ne? Gibt es da jetzt, weiß nicht, ist ja im Endeffekt, wird ja überall was verkauft. Erzähl mal dazu, was macht das Ganze irgendwie so besonders für dich?
Ja, ein großer Denkfehler meiner Meinung nach ist es, im Jahr 2022 noch zwischen B2B und B2C zu unterscheiden. Denn worin unterscheidet sich das eigentlich? Es ist eigentlich nur der Vertriebsprozess, in dem sich das unterscheidet. Wie lang ist der Sales Cycle, also der Cycle von dem Erstkontakt letzten Endes bis zum unterschriebenen Vertrag? So. Und darauf sollte man sich fokussieren, zu schauen, okay, der Vertriebsprozess an sich das ist jetzt ein High-Ticket, ein hochpreisiges Produkt. Wir sprechen von irgendeiner Sondermaschine zum Beispiel. Wie ist da der konkrete Vertriebsprozess hinter? So, und danach richtet sich auch die Anzeigengestaltung auf LinkedIn zum Beispiel oder auf Facebook. Viele Unternehmer denken, hey, es gibt keine Unternehmer auf Facebook. Oh doch, es gibt viele Unternehmer, die auf Facebook unterwegs sind.
Ja, ich meine, also letztendlich sind ja alle in sozialen Netzwerken unterwegs. Eben. Der eine mehr, der andere weniger. Aber ich glaube, Unternehmer, Praktikantinnen, Praktikanten, Studierende, was auch immer, alle sind ja irgendwo in sozialen Netzwerken. Die einen vielleicht mehr auf LinkedIn, die anderen mehr auf Instagram, wie auch immer. Aber überall, also findest du ja die Leute,
richtig,
die du auch entsprechend ansprechen kannst, targeten kannst mit deinen Anzeigen.
Ja.
Deswegen, da bin ich bei dir. Und dann sagst du, der Aufbau in Form von was man den Leuten nach und nach liefert an Info über das Produkt oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, einmal das. Und super spannend ist, dass die ein und die gleiche Person je nach Plattform unterschiedlich angesprochen werden will. Also wenn wir beide jetzt, so wie wir hier auf deiner Couch sitzen, auf Instagram angesprochen werden wollen, ist die Erwartungshaltung an eine LinkedIn-Werbeanzeige zum Beispiel eine ganz andere. Und das sollte man mit beachten. Also wirklich zu schauen, dass man so dem Stil und der Metaphorik der Plattform gerechte Werbung schaltet.
Wahrscheinlich ein Riesenthema jetzt auch, TikTok, Reels.
Absolut.
Ne, also dieser Style, den, wo viele, gerade auch Unternehmer wahrscheinlich sagen, boah, geht gar nicht, so kann ich unser Produkt nicht präsentieren, ja, wie auch immer. Dann irgendwie im Kopf umzuschalten und zu sagen, okay, aber der Content muss so aussehen, als wäre er halt irgendwie organisch auf dieser Plattform, ja, und nicht ein Werbespot.
Richtig, und dann vor allem real.
Genau.
Der muss vor allem echt, wirklich echt rüberkommen, authentisch rüberkommen. Jeder, der jetzt zuhört, der ist doch, sind wir doch mal ehrlich, der ist doch genervt von dieser ganzen Werbung, die gezeigt wird, auf jeder Plattform. LinkedIn ist so eine gute Plattform. Also der Gedanke hinter LinkedIn ist ja genial. Aber ganz ehrlich, wer hat das letzte Mal in seinen LinkedIn-Nachrichtenverlauf reingeguckt und hat sich gedacht, das ist doch alles super. Die meisten, die gucken da rein, die werden zugespammt von...
Hast du noch Platz für Aufträge?
Hast du noch Platz für Neukunden? Ja, das ist natürlich, warum machen sie es? Sie machen es, weil es schlagzahltechnisch halt funktioniert. So, das ist ein Trend, der funktioniert. Irgendwann springen alle darauf auf und dann muss man halt wieder was Neues bringen. Ne? Dann muss halt wieder eine neue Aktion kommen. Aber dann kommen diese ellenlangen Nachrichten, die sofort auf den Pitch gehen. Sofort hier, hallo. Und das funktioniert nicht. Das hat am Anfang gut funktioniert, jetzt über eine gewisse Zeit. Und jetzt nimmt der Trend ja auch wieder ab. Das merkt man ja auch. Jetzt geht der Trend langsam zurück. Am Anfang haben sie es gemacht, weil es einfach funktioniert hat.
Okay, und ihr mit My Best Concept seid sozusagen auch diejenigen, die diese Trends erkennen, die dann den Kunden sagen, das könnt ihr jetzt gerade machen, das war irgendwie vor 2 Monaten noch das Ding. Ihr macht ja auch die Strategien, da bist du ja auch involviert, also hast jetzt auch für Born Originals ja zum Beispiel auch mitgewirkt. Wie haben sich denn deine Aufgaben geändert? So vom Anfang, wo du gesagt hast, da habe ich Werbeanzeigen geschrieben und jetzt bist du Geschäftsführer. Ist vielleicht auch interessant, da mal jetzt zu schauen, was machst du jetzt so? Wie sieht da dein Alltag aus?
Die größte Herausforderung im letzten Jahr war eigentlich, mich zu digitalisieren. Das heißt, wenn du ein Team hast, wir sind jetzt gerade im MBC-Team 40 Leute und vor einem Jahr waren wir 20. Und jetzt ist es halt so, der Fokus liegt vor allem darauf, die Führungskräfte auf ein Level zu heben, dass man ja im Prinzip einen Monat auf eine einsame Insel gehen könnte, wiederkommt und man hat einfach den Eindruck, hey, es hat sich nichts geändert und es ist sogar noch nach vorne gegangen. Und das ist die größte Herausforderung gewesen, Führungskräfte, also erstmal Aufgaben erstmal abzugeben.
Ja, also dich selbst ersetzbar oder
ja, richtig, ja, genau. Genau,
so zu machen, dass man dich eigentlich nicht braucht, obwohl du ja federführend auch der Kopf irgendwo bist, der Agentur oder warst oder jetzt auf dem Weg dahin bist, dass du es hoffentlich nicht mehr bist. Ja. Na, aber das ist, glaube ich, eine Riesenherausforderung, die viele haben.
Also ich will das auf jeden Fall noch ein paar Jahre machen, das steht fest.
Auf einer einsamen Insel.
Nee, nicht unbedingt. Ich bin gerne im Büro. Ich bin wirklich gerne im Büro, weil ich glaube, dass wirkliche Unternehmenskultur im Büro stattfinden und sich auch etablieren kann. Es gibt ja nicht umsonst die große Unternehmungen, auch wenn ich jetzt irgendwie in die USA gucke oder so, die Leute wieder zurück ins Büro holen, weil man einfach auch festgestellt hat, dass so eine Unternehmenskultur, Freundschaften, die Zusammenarbeit im Team, die ist meines Erachtens noch nicht über sowas wie Slack oder Teams oder Zoom einfach möglich. Es macht auch einfach mal Sinn, in der Kaffeepause oder, Feierabend rauszugehen und mal über Off-Topic-Themen zu sprechen. Oder es macht auch Sinn, mal ein Meeting in einem echten Zimmer zu machen und nicht mit einer Brille auf in irgendeinem Virtual Room irgendwo im Metaverse. Also das ist cool, das haben wir auch alles gemacht. Wir haben auch in all das rein investiert. Aber am Ende des Tages bin ich wirklich ein Freund davon, wenn man mit echten Menschen in echten Räumen produktiv zusammen an, ja, an einem Ziel arbeitet.
Ja, bleiben wir mal bei dem Thema direkt. Das hatte ich Dirk ja auch gefragt. Was braucht es denn, weil ihr schreibt ja viele Stellen aus. Du hattest gerade gesagt, ihr habt 20 neue Leute eingestellt in einem Jahr und also verdoppelt. Was braucht es denn, um bei dir anzufangen und dann da auch zu bestehen?
Willst du jetzt die Sachen hören, die
nein, so
ich
richtig,
sag mal HR-konform
nein, so richtig,
sind?
Oder? Nein, so richtig real, weil real. Ich glaube, das ist okay. Einfach das Interessante. Hier hören im Podcast ja, also wir sind ja kein spezifischer Podcast.
Ja. Ja,
es ist halt super breit und am Ende ist irgendwie das Motto Normal gets you nowhere, geh deinen eigenen Weg. Das bedeutet aber ja auch nicht, dass jeder jetzt auf einmal anfängt und ein Unternehmen gründet oder irgendwas Selbstständiges macht, sondern auch seinen Weg in einem Unternehmen finden kann, so wie du es ja auch am Anfang gemacht hast. Und ich glaube, das ist einfach interessant herauszufinden, wie tickt dann jemand, der so einen Laden leitet, sage ich mal. Also wirklich real und jetzt nicht, was würde man jetzt in eine Stellenausschreibung packen.
Als ich damals diese Ads geschaltet habe, habe ich dann auch gemerkt, oh, Robert, das ist richtig profitabel. Ja, du machst jetzt gerade als Student, oh mein Gott, du machst ja richtig Geld. Dann war ich gierig. Dann war ich gierig. Und dann wurde ich auch unaufmerksam. Also einfach unaufmerksam. Was meine ich damit? Du glaubst so sehr, das hat, glaube ich, Elon Musk mal gesagt, du glaubst so sehr an deine Wahrheit, dass du die Wirklichkeit nicht mehr wirklich wahrnimmst. Und das ist mir auch passiert. Und ich dachte, ich habe jetzt das Facebook-Game, habe ich jetzt durchgespielt. So, wollte schon ein Ticket First Class nach Bali buchen, so gefühlt. Dann war ein ganz normaler Tag. Ich bin ins Gym gegangen und wollte ich unbedingt noch eine Anzeige raus haben. Hab die Anzeige geschrieben, hab auf Start gedrückt, war eine Stunde trainieren, bin zurückgekommen und hab 5.000 Euro verbrannt. Weil ich einfach aus einer Unachtsamkeit heraus in den Anzeigen ein falsches manuelles Gebot auf eine Conversion eingestellt habe. Das ist jetzt sehr viel fachspezifisch. Aber ich habe einfach einen Fehler in der Anzeige gemacht und das hat mich 5.000 Euro in einer Stunde Training, also das teuerste Training, was ich bis jetzt in meinem Leben hatte.
Die Gains.
Ja, die Gains, die, oh ja. Ne? Wie war es? Ich pisse 1.500 Euro. Grüße an Ron Bilecki. Nee, das war ein heftiges Learning. Das war ein richtig heftiges Learning. Und wenn jetzt deine Frage war, worauf achtest du, wenn du jetzt zum Beispiel einen Media Buyer oder jemand, der mit PPC sein Geld verdienen will, einstellst, dann ist das auf jeden Fall ein riesen Pluspunkt, wenn der schon mal sein eigenes Geld investiert hat. Denn das ist nämlich der große Unterschied zwischen den Agenturen da draußen und denen, die es wirklich können. Die haben es mal wirklich mit ihrem eigenen Werbebudget so richtig verkackt. So. Und die wissen es, wie es sich anfühlt, wenn man mal richtig viel Geld in einem richtig kurzen Zeitraum aus dem Fenster kippt. Und wenn du so jemanden im Bewerbungsgespräch hast und der dir so etwas erzählt, nehme ich den viel lieber, als wenn er sein ganzes Leben lang in irgendwelchen anderen Agenturen gearbeitet hat und mit anderer Leuts Geld gelernt hat. So. Denn wenn du mal so selber die Erfahrung gesammelt hast und hast mal Geld investiert und bist damit auf die Schnute gefallen, gehst du verantwortungsvoller mit dem Werbebudget deiner Kunden um. So, das ist zum Beispiel ein Ding, da achte ich schon drauf, dass die auch wirklich selber intrinsisch motiviert sind, wirklich gute Marketer zu sein. Und wenn die mir das vermitteln können und nach, keine Ahnung, 800 Bewerbungsgesprächen, glaube ich, weiß ich auch, welche Fragen ich jetzt mittlerweile stelle, dann ist das schon ein riesen Pluspunkt. So, und dann braucht er vielleicht fachlich noch gar nicht so wirklich auf der Höhe zu sein. Aber wenn die Glaubenssätze stimmen, wenn der da ist, weil der im Marketing gut sein will, wenn der kein My Best Concept Fan Fanboy oder Fangirl ist, das nur da sein will, weil die irgendwo in der Anzeige gesehen haben, dass wir so ein tolles Team sind oder weil sie einfach nah an unserem Brand sein wollen, sondern weil die einfach gut in dem sein wollen, was sie tun, dann ist das ein richtig guter Pluspunkt und das spüre ich dann auch. Und die ganzen fachlichen Themen, die Methodenkompetenz, die Fachkompetenz, das bringen wir denen bei. Also wir haben jetzt letztes Jahr allein 500.000 Euro in Weiterbildung investiert für damals 20 Leute. Also wir fliegen nach Nashville, wir fliegen auf irgendwelche Konferenzen, wir haben bei OMR quasi den ganzen Funnel durchgekauft. Also wir machen sehr, sehr viel. Das ist überhaupt kein Thema, aber wenn so diese Grundprinzipien, der Work Ethic, wenn der nicht stimmt, dann ist es nicht die richtige Person für mein Unternehmen.
Ich glaube, dass mit dem Media-Budget, das kann man ja auch auf andere Themen übertragen, ne? Also es muss ja gar nicht unbedingt das Media-Budget sein, sondern es kann eben auch anderes Geld, also Geld in Ware oder was auch immer, was man eben investiert hat, wo man dann, wie du sagst, so hingefallen ist, reflektieren musste, wo man eine ganz andere Verantwortung vielleicht auch hatte,
ja,
als, ja, wie du sagst, auf Kosten anderer gelernt zu haben. Finde ich, ist ein super Punkt. Und gerade was du eben auch sagst, dass es vielleicht nicht darum geht, okay, wir fliegen mit dem Team nach Dubai oder was auch immer, was ihr ja auch macht. Da kommen wir eigentlich so zum nächsten Thema, was ich so auf dem Zettel habe. Du bist ja relativ oft unterwegs, viel auch in Dubai mit Dirk. Wie ist so deine Meinung zu der Stadt? Auch gerade so der Vergleich zu Deutschland. Ich finde das immer ganz interessant.
Ja, wir waren tatsächlich jetzt vor 3-4 Wochen waren wir in Singapur. Und ich habe immer gedacht, Dubai ist schnell, Dubai ist höher, schneller, weiter. Das Mindset in Anführungsstrichen der Leute, das stimmt, die wollen nach vorne pushen und so weiter. Dann war ich in Singapur und da habe ich gemerkt, das ist gar nicht Dubai. Europa ist einfach unglaublich langsam. Wir stehen uns einfach so sehr häufig selbst im Weg. In Singapur sind deutsche Unternehmen ansässig, die da Innovationen auf die Straße bringen und wirklich in die Umsetzung bringen, die durch unseren in Deutschland herrschenden bürokratischen Apparat so es nicht möglich machen, überhaupt zu funktionieren. Und wenn wir nicht aufpassen, laufen die uns davon. So, zu deiner Dubai-Frage. Ich liebe Dubai. Das ist eine Stadt, die ja ein Sandschloss, was einfach aufgebaut wurde in wenigen Jahren. Ich habe jetzt vor kurzem gehört, die Marina, es sind, weiß ich nicht, 100 Gebäude inklusive Hafen und so weiter, wurde in der Zeit gebaut, in der der Berliner Flughafen gebaut wurde. Da dachte ich mir auch so, okay. Und das ist eigentlich das ist einfach so, ne? Oder wenn ich in Singapur, fahren wir abends, wir sind da mit so einem Reisebus unterwegs gewesen, da sehe ich, wie Arbeiter anfangen, in so einer Baustelle zu arbeiten auf der Straße. Fahren wir am nächsten Morgen dran vorbei, ist die Baustelle fertig. Also einmal über Nacht, zack, aufgemacht, alles geklärt, wieder zugemacht, als wäre nichts gewesen. Du hast nur so diesen frischen Teer auf der Straße gesehen und wusstest einfach, okay, die waren jetzt die Nacht da zugange. Und wenn ich komme ja aus Bochum jetzt heute hier nach Hamburg, wenn ich über die Autobahn fahre, da sind einfach kilometerlange Baustellen und da ist kein Mensch. Ich fahre 40 Kilometer durch eine Baustelle und es ist einfach kein Mensch, der da arbeitet. So. Und das haben die uns voraus. Die packen einfach an. In vielen Teilen der Welt packen sie einfach jetzt gerade an, nehmen ihr Schicksal auch selber in die Hand, setzen um. Und das vermisse ich einfach an Deutschland. Also es ist gar nicht so Dubai, was mich so fasziniert, weil ich stimme auch nicht mit allem überein da. Aber es ist einfach diese Schnelligkeit. Nur am Flughafen ankommst und die Rolltreppe einfach doppelt so schnell sich bewegt wie in Deutschland, da weißt du schon, okay, hier bist du richtig.
Ja. Und trotzdem bist du ja, also so habe ich das Gefühl, bist du auch gerne im Pott in Bochum. Ja. Siehst du dich denn da jetzt auch langfristig oder sagst du, du bist eigentlich, wie du gerade gesagt hast, auf dem Sprung auf die einsame Insel? Oder sagst du, nee, das ist schon so die Base und da wird es auch bleiben wahrscheinlich?
Ja, also mein Herz besteht aus Kohle und Kruppstahl. Ne? Also Ich liebe das Ruhrgebiet, ich liebe die Mentalität, ich liebe auch die Menschen dort, auch tatsächlich die Natur. Man glaubt kaum.
Angler bist du,
ja,
oder?
Richtig, ja, richtig. Man glaubt kaum, wie grün eigentlich das Ruhrgebiet ist oder wie sich das so verändert hat. Ja, also ich werde immer Bochumer bleiben, bin aber auch sehr dankbar, wenn ich jetzt irgendwie 80, 100, 120 Tage im Jahr irgendwo im Ausland verbringen, einfach um neue Impulse zu kriegen. Man muss ja immer gucken. Wir sind in einem sehr volatilen Markt, hatte ich ja schon gesagt. Da ändert sich sehr, sehr viel, sehr, sehr schnell. Und du brauchst halt immer wieder neue Impulse, die du dann zurück in die Heimat bringst und dann einfach da ein Unternehmen aufbaust.
Ja, jetzt ist ja auch gerade so eine Phase, wo viele Unternehmen in Schockstarre sind, weil sie halt Inflation, Veränderungen am Zinsmarkt sehen, also viele Dinge, die da irgendwie auf einen wirken und wo viele dann einfach sagen, nee, ich muss jetzt Liquidität bunkern und mache erstmal kein Online-Marketing. Ja, wie siehst du das und wie ist auch so deine Einstellung zu dem Verhalten, weil das sicherlich ja auch Projekte von euch betrifft und du damit eben auch konfrontiert bist.
In Singapur haben wir ja, wie gesagt, diese vielen Unternehmen besichtigt und da war ein CEO, mit dem ich mich unterhalten habe, der hat so super individuelle Meetingräume angeboten. Ist, soweit ich weiß, ein dänisches Unternehmen gewesen, was da auch seinen Standort hat. Und der hatte seine Zahlen richtig im Griff. Das war sehr beeindruckend, weil viele deutsche Unternehmer ihre Frontend-Zahlen einfach nicht kennen oder das Marketing auch einfach anders geworden ist und es sind neue Kennzahlen dazugekommen. Auf jeden Fall hatte der seine Zahlen im Griff. Und die hatte halt ein Business mit Meetingräumen in den letzten 2 Jahren. So. Da brauchen wir nicht sagen, oder können wir schon, glaube ich, so ein bisschen erahnen, dass er doch schon in Schwierigkeiten kam. Und dieser CEO hat gesagt, hätte ich 2 Monate lang meine Werbung runtergenommen, wäre ich bankrott gewesen. Also habe ich die Gehälter gekürzt.
Mhm.
So. Jetzt verdienen alle mehr als vor der Zeit. Und das ist nämlich genau der ganz große Denkfehler. Wenn du aufhörst, da draußen den Regentanz zu machen, wenn du aufhörst, in die Sichtbarkeit zu gehen, wenn du das Budget herunterfährst, dann wird es Unternehmen da draußen geben, die genau auf diesen Zug aufspringen und die Kunden bekommen werden, die eigentlich dir gehören. Und das sehe ich immer wieder, das kriege ich immer wieder mit. Zum Glück sind wir in so einer Blase, in der die Unternehmer anders denken. Aber wenn ich so in die deutsche Unternehmenslandschaft schaue, die meisten sparen einfach an der falschen Stelle. Die sparen an ihrer Sichtbarkeit, die sparen an, ja, in den Vertrieb. Wenn ich kann doch meinen Vertrieb nicht ins Homeoffice schicken während dieser Zeit, sondern gerade der muss im Rudel jagen, im Büro und die Telefonhörer müssen glühen, weil ja gerade jetzt ist es schwierig. Gerade jetzt musst du ja pushen. Und die meisten, die stecken den Kopf in den Sand, so, und wir bohren uns lieber in der Zeit eine Mine, ja, mit richtig schwerem Gerät. So, und wir fahren unser Werbebudget sukzessive hoch in der Zeit. Und das auch unserer Kunden. Ja. Und die haben es verstanden. Die wissen einfach, wie viel ein Neukunde kostet. Das kann man einfach sehen, das kann man tracken, das kann man messen, wie viel ein neuer Kunde kostet. Und dann ist es ja einfach nur eine Rechnung.
Ja, also Werbebudget ist so ein großes Thema natürlich bei euch. Wenn du jetzt mal angenommen, du würdest jetzt als Geschäftsführer in ein anderes Unternehmen kommen, was wäre jetzt außer Werbung oder dem Werbebudget, was wäre noch so ein Wachstumshebel, wo du jetzt durch deine Erfahrung direkt Ausschau nachhalten würdest?
Das Sales-Team und die Bestandskunden. Denn es ist nachweislich so, dass die Wahrscheinlichkeit, einem Bestandskunden ein weiteres Produkt zu verkaufen, 7-mal leichter ist, also da die Upsells zu platzieren, als einen Neukunden zu generieren. So. Also sind erstmal, wenn ich in diese Unternehmen reingehe, sind erstmal die größten Hebel, das Bestandskundengeschäft aufzubauen. Das funktioniert häufig. Das Vertriebsteam aufzuschlauen, auch so diesen Vertriebsprozess zu verschlanken, vernünftige Skripte zu haben, das zu systematisieren. Und wenn das dann steht, natürlich mit Budget nachzuhelfen, weil das Budget ist dein Megafon. Hast du eine gute Nachricht? Hast du eine gute Werbeanzeige? Packst du da Werbebudget drauf? Bekommst du mehr gute Leads? Hast du Scheiße und packst da Werbebudget drauf? Hast du große Scheiße? So ist es nun mal. Ja, das ist einfach die Botschaft in den Markt. Packst du 100 Euro drauf auf eine Werbeanzeige und multiplizierst das Gute, dann funktioniert es ja auch so. Also das sind eigentlich so diese Hebel. Und was Produktion angeht, was Abwicklung angeht, da bin ich nicht der Richtige. Wir sind die Richtigen, wenn es darum geht, das Frontend bis zum unterschriebenen Vertrag zu optimieren.
Also reinholen.
Reinholen, genau. Und das ist für mich das Wachstum. Und die Aufgabe unserer Kunden und der Unternehmer ist es, das, wofür wir da sorgen, diesen Wirbel, den wir machen, der natürlich auch steuerbar ist. Weil häufig kommt dann auch die Frage, hey, schafft mein Vertrieb das überhaupt? So, ja, dafür sorgen wir. Und du kannst das ja stündlich hoch und runter fahren. Also da hast du die absolute Kontrolle drüber. Wir sind gut da drin, wie gesagt, ein Unternehmen im Frontend sehr gut dastehen zu lassen und neue Kunden zu generieren. Und die Abwicklung, das ist dann die Aufgabe des Kunden.
Hattest du da bei diesem Wachstumsthema, hattest du da mal so den Moment, wo du dachtest, ich habe bisher viel zu klein gedacht. Also es geht viel, viel mehr, als ich mir noch, weiß ich nicht, vor kurzer Zeit vorstellen konnte?
Absolut, absolut, schon ganz oft. Und deswegen holen wir uns ja die Impulse aus dem Ausland, weil da wird immer wieder die Grenze erweitert. Also wenn du glaubst, du bist da irgendwie in Singapur in diesem Marina Bay Sands Hotel mit diesem Pool auf dem Dach und du denkst, das ist ein cooler Pool mit so einem Schiff und so weiter. Dann kommst du so nach Dubai und der Pool ist einfach höher als der Eiffelturm. Dann weißt du, okay, die Welt, die tickt halt nochmal anders. So. Und du musst halt immer wieder diese Impulse dir holen, so, da geht noch was. Weil Dirk sagt das auch immer so schön, so die Grenzen, die sind einfach nur in unserem Kopf. So. Hätte ich damals auf alle gehört, dann würde ich jetzt Dr. Clip heißen, so, wäre der erste Doktor in meiner Familie. Wow. und am Ende des Tages, the only MBA that counts is the money on your bank account.
Das ist mal ein Statement.
Ist nicht von mir.
Nee, das weiß ich, aber ich glaube, da hört man halt einiges raus, wie du die Dinge eben auch bewertest. Und da würde ich jetzt nochmal zu einem anderen Bereich rüber switchen. Und zwar, du folgst ja auf Instagram nur relativ wenigen Accounts. Und wir haben in Vorgesprächen, sind auch öfter so die Namen Montana Black, Marc Gebauer gefallen. Was machen die beiden beispielsweise besser als viele Unternehmer und was fasziniert dich auch so an denen? Weil da habe ich so rausgehört, dass die dich so ein bisschen gecatcht haben und erzähl mal ein bisschen so, wie du diese ganze Szene auch der Streamer bewertest und das hat ja auch einen riesen Einfluss auf Social Media, was ja euer täglich Brot letztendlich auch ist.
Ja, also wenn du Maschinenbau studierst, dann musst du eigentlich auch irgendwann mal Gamer gewesen sein. also, Karohemd und Samenstau, wir studieren Maschinenbau, ja.
Kurzarm.
Wie bitte?
Kurzarm.
Karo. Ja, kurzarm, Karohemd, genau. Und wenn ich es einer Person so richtig gönne, diesen Erfolg auch gönne, dann ist es tatsächlich Marc, weil vor 2 Jahren hättest du Montana Black und Marc gar nicht in einem Satz genannt. Also das war immer so, Montana Black ist seit Jahren so die Nummer 1. Warum ist er die Nummer 1? Weil der einfach echt ist. So. Und du findest so wenig echte Menschen. So. Allein wenn wir jetzt so miteinander sprechen, und du hörst es ja auch an meiner Sprache, ich nehme da einfach kein Blatt vom Mund, ich versuche immer so authentisch und echt wie möglich zu sein. Und so kann man auch mit dem Maschinenbauer sprechen. Und ja, man kann auch Born Originals Schuhe in einem B2B-konservativen Kundentermin tragen. So, weil das, was zählt, ist Authentizität. Und das haben die allerwenigsten. Und die beiden haben das. So, die polarisieren ohne Ende. Denen ist es scheißegal, was die, also die haben schon so viele, also gerade Monte hat so viele Shitstorms ja schon hinter sich. Der hat so eine Resilienz aufgebaut dem gegenüber und der kann einfach er selbst sein. So, ich würde wahrscheinlich sagen, ich stimme ihm in 30% seiner Aussagen überein und die anderen 70%, da frage ich mich, ach Junge, ne? Aber ich feiere ihn dafür so. Und man muss ja nicht Fanboy sein, weil er da so besonders cool ist, sondern ich mag einfach diese Authentizität. Und das hat Marc auch gemacht. Und was ich an Marc Gebauer so klasse finde, ist, dass der durch diesen Twitch-Kanal und durch seine Social-Media-Präsenz in einer Zielgruppe monetarisiert hat, der man das gar nicht glaubt. So. Und zwar der ein relativ junges Publikum und für Twitch wiederum
vielleicht da noch mal,
relativ altes.
Ja. Also vielleicht da nochmal, Marc Gebauer verkauft Uhren, Luxusuhren.
Genau, der verkauft Luxusuhren an
16-Jährige.
an junge Menschen, die halt auch so eine Uhr haben wollen. Aber der Umkehrschluss ist eigentlich, er hat es eigentlich geschafft, diese Zielgruppe auf Twitch, die ja eigentlich so, ich bin jetzt CS-Gamer und spiele jetzt irgendwie Fortnite mit meinen Jungs, dass er da innerhalb auf einer Plattform, die atypisch ist für die Zielgruppe, die normalerweise einen Luxusuhrenhändler ansprechen sollte, da ist er in eine Nische reingegangen und grast da einfach ab, sodass jetzt die Rapper in Deutschland bei ihm einfach ihre Uhren kaufen. So. Und das finde ich gut, wenn einfach jemand neue Wege geht.
Safe. Also ich glaube, neue Wege gehen ist da voll der Claim hinter, weil letztendlich, wer vermutet jemanden, der Luxusuhren verkauft, auf Twitch?
Ja.
Und ich glaube, viele stellen sich eben auch die Frage, okay, und was macht der dann da? Hält er jetzt die Uhren in die Kamera? Ne? Oder er macht ja ganz viele Formate.
Ja.
Und ich glaube, das ist super spannend. Und du hast gerade eben diese Realness und Authentizität angesprochen. Was sagst du denn zu den ganzen Experten, die es so in eurem Bereich gibt, Online-Marketing, also die sich Experten schimpfen, die so das Internet hervorgebracht hat, wo man ja sich, glaube ich, so als Otto Normalverbraucher die Frage stellt, wie kann das sein, dass auf einmal jeder Zweite eine Agentur macht, auf einmal das totale Know-how hat und mit irgendwie Jahren Erfahrung daherkommt. Ja, glaubst du, das ist einfach ein Trend, weil es geht durch Social Media oder wie kommt das zustande?
Also erstmal sollte man vor jedem, der den Mut hat, was Eigenes aufzubauen, seinen Hut ziehen. So, das ist schon mal Fakt. So, das finde ich einfach beachtlich und ich feiere es, dass die Leute ihr eigenes Ding machen wollen. So. Auf der anderen Seite sollte man halt, wenn man da so Experte ist, auch da sollte halt auch ein bisschen was hinter sein. Und der Markt, der wird das schon regeln. So. Das hat er immer wieder. Das sieht man ja auch in der Vergangenheit. Das hat er immer wieder. Der Markt hat auch solche Unternehmungen, die sagen, höher, schneller, weiter, ohne Werbebudget diese Umsätze und ich zeig dir, wie du das und das machst und so weiter. Der Markt selektiert schon und rationalisiert die dann auch wieder weg. So, ich glaube trotzdem, dass es halt funktioniert, weil einfach jetzt gerade so ein hoher Bedarf da ist. So, und das wird man sehen in den nächsten Jahren. Jetzt gibt es irgendwann dieses Überangebot dieser Agenturen. Und in 3-4 Jahren werden die Großen die Kleinen fressen. So, und die anderen, die machen dann irgendwie was anderes. Es gibt auch so viele, die hören, hey, das ist jetzt das neue Geschäftsmodell und ich muss das und das jetzt ausprobieren. dann springen die auf den Zug, positionieren sich da draußen als Experte, können aber nicht abliefern, können also keine echten Ergebnisse produzieren und dann kollabiert das System und dann bewerben sie sich beim Eibeskonzept. Aber am Ende des Tages ist es halt so. Ja, die Guten, die werden sich da auch durchsetzen. Es ist ein neuer Markt. Es ist gut, dass es das gibt. Es ist aber auch häufig so, dass man sich wirklich mal die Ergebnisse zeigen lassen sollte, die auch wirklich da sind. Man sollte sich die Rezensionen angucken. Man sollte auch mit den Bestandskunden wirklich mal sprechen. Wie ist das denn so? Das hilft schon viel, um da auch ein bisschen zu selektieren.
Mhm. Was steht bei dir nächstes Jahr oder dieses Jahr an? Du bist ja jetzt, so nehme ich das zumindest wahr, irgendwie so das Gesicht neben Dirk in eurem Team. Wirst du auch irgendwann eine Personal Brand? Weil bisher, gerade so auf Social Media, hältst du dich ja noch eher im Hintergrund, oder?
Ja, jetzt gerade aktuell schon. Nur wir haben einfach erkannt, ich bin super dankbar damals für diese Starthilfe. Ja, also wir haben quasi den Kunden, die schon da sind, diese Online-Marketing-Dienstleistung verkauft. Das ist natürlich eine sehr günstige Situation für eine Firma. Also A, waren wir immer sehr, sehr stark in Sales, weil wir kommen einfach aus dieser vertrieblichen Bubble. Und auf der anderen Seite waren da schon Kunden, die diesen Bedarf haben. Also geht man halt dahin. Und der Weg ist definitiv, also wenn man sich jetzt die Umsätze auch anguckt, ist der Weg definitiv, dass der Anteil an Kunden, die von außerhalb kommen, signifikant höher sein wird in den nächsten 2-3 Jahren als der Anteil, der darüber kommt. Das hängt auch einfach mit dem Wachstum zusammen. Wenn das Ganze wächst, ist ja irgendwann die eine Blase, ist dann ja voll genutzt, Potenzial entfaltet und dann kommt halt der zweite Bereich, der immer weiter wächst und dass man dann auch in die Öffentlichkeit geht. Ich meine, ich habe jetzt 100 Reels für Instagram in Planung, die wir alle abgedreht haben.
Vielleicht entsteht ja jetzt gerade auch eins.
Vielleicht entsteht jetzt gerade, Freunde, ja, vielleicht entsteht jetzt gerade das nächste Personal Brand.
Hier wird ja teilweise auch mitgefilmt. Also ja. Vielleicht
jetzt abonnieren, ne? Robert.clip auf Instagram. und dann mal beobachten, wie der Kanal wächst. Scherz beiseite, macht es trotzdem. Nein, es geht halt darum, dass natürlich ein Brand mit einer Person im Vordergrund erstmal mehr wahrgenommen wird als nur ein Logo. Also Menschen, Verträge werden zwischen Menschen gemacht. Das ist genau das Gleiche, wie ich eingangs sagte, dass ich möchte, dass die Leute auch im Büro sitzen und miteinander sprechen, weil Verträge werden einfach von Mensch zu Mensch gemacht. Und das wird sich auch, da können noch die Smart Contracts um die Ecke kommen, wie sie wollen. Am Ende des Tages müssen zwei Menschen erstmal Ja sagen und müssen sich verstehen, gerade wenn es um hochpreisige Produkte geht. Und das wird auch noch in Zukunft so sein, in den nächsten Jahren zumindest. Wer weiß, was da noch kommt. Aber ja, das ein Gesicht oder ein Charakter für ein Brand sorgt immer mehr für Wiedererkennung und Aufmerksamkeit, als wenn es nur dieses eine Logo ist.
Mhm. Also da bin ich total bei dir und hatten wir auch im Vorfeld drüber gesprochen, du folgst einfach viel eher einer Person, die über ein Thema jeden Tag spricht, ne? Also das kann das gleiche Thema jeden Tag sein, folgst du wahrscheinlich eher als einem Unternehmen oder einer Seite, die das Ganze anonym behandelt, sage ich mal.
Absolut.
Und wir kommen jetzt auch ein bisschen zum Ende des Podcasts und da würde ich ganz gerne nochmal die Frage stellen, wenn man jetzt Leute hat, die zuhören und die sagen, ey, Marketing, Sales, richtig geil, will ich durchstarten, möchte ich wie Robert den Weg gehen, die aber vielleicht gar nicht wissen, wie sie jetzt überhaupt anfangen sollen. Was rätst du denen?
Schreib mir ein Instagram-DM und finde einfach, einfach ist gut, weil einfach ist das nicht. Das klingt jetzt wieder wie eine Marketing-Floskel, ja. Finde eine Nische, in der du wirklich stark bist und beschäftige dich mit diesem Thema. Also versuche einfach, der Beste in einem Thema zu sein. Und das ganze Monetäre dahinter, so, das kommt, das folgt. Aber beschäftige dich mit diesem einen Thema und lerne, dieses Thema zu verkaufen. Also, wenn du dein Produkt nicht verkaufen kannst, dann ist es nun mal nichts wert. So, und authentisch verkaufen kannst, dann ist es nun mal nichts wert. Und das sind so diese zwei Dinge. Und der allerwichtigste Punkt ist Resilience. Also, das ist für mich das Absolute. Wenn man jetzt den Unternehmermarkt sich in Deutschland anguckt, da waren wir ja gerade bei, wie viele den Kopf in den Sand stecken. Die jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken und die jetzt, ja, so nach dem Motto buy the dip, ja, die jetzt, wenn alles einkracht, da werden einfach die neuen Amazons geboren. Es ist nur so. Das ist schon immer so gewesen, wenn man sich in die Historie anguckt, an Unternehmungen, die sind alle aus den Krisen, aus der Rezession heraus, sind die entstanden. Und ich freue mich auf die Zeit. Also ich freue mich auf die Zeit. Also die nächsten 5 Jahre, die werden richtig, richtig spannend. Und die nächsten 10, die werden, ja, ziemlich cool werden. Wenn man die nächsten 5 wirklich so, ja, sein Ding macht und durchzieht.
Ja, also Message an alle, die jetzt pessimistisch sind, aufgrund der jetzigen Lage. Jetzt kommen die richtig geilen Jahre, wenn man was draus macht.
Ja.
Ich glaube, das ist auch das, was man so als Message irgendwie aus dieser Folge mitnehmen kann. Und ich fand es einfach super, da deine Story zu hören und deine Meinung.
Dankeschön.
Und Robert, schön, dass du im Podcast dabei bist. Danke dir.
Vielen Dank.
Das war Normal Gets You Nowhere. Und wenn du dich durch dieses Gespräch inspiriert fühlst, dann bewerte den Podcast doch bitte und teile ihn mit deinen Freunden, damit auch sie davon mitbekommen. Ich freue mich jedenfalls über dein Feedback. Mach's gut und bis bald.